Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Puh, wir zwei schmelzen hier zwar gerade ein bisschen dahin, es ist mega heiß, aber wir versuchen es mal, liebe Leute. Hola a todos, hier ist Tiki-Taka, ich bin der Nils und ja doch, das müsste der Alex sein, es sieht schwitzig aus bei dir und mit Barca-Shirt, naja.
Sieht schwitzig aus bei dir, wir schwitzen um die Wette und dabei sind wir nicht mehr in Spanien, ne? Es hat spanische Temperaturen hier, auch im eigentlich vermeintlich milderen Nürnberg, milderen Deutschland, aber ja, es ist eine Bullenhitze. Jo. Und wir quälen uns vor den Laptop, um hier die neue Folge Tiki-Taka aufzunehmen, in der es natürlich auch wieder einiges zu besprechen gibt. Also wir können uns nicht drücken und hier an den Pool gehen, ne? Wir müssen was bequatschen
jetzt. War eine Idee, Aufnahme aus dem Schwimmbad, aber dann die ganzen Wasserspritzer zwischendurch und Planschi hier mit Louis dann gequickt. Nee, das hätte die Aufnahme bestimmt nur gestört, denn wir haben viele, viele heiße Themen, würde ich es mal so überbezeichnen, auch wenn das hier und da zu positiv bezeichnet ist. Natürlich werden wir über einen besonderen WM-Titel reden, aber auch über einen besonderen Kuss, der genau diese Bezeichnung nicht verdient hat. Es geht um Valencias Start, um Barcas Debüt im Olympiastadion. Vielleicht kriegt man bis dahin noch eine Voicemail von jemandem, der vor Ort war. Es gibt noch eine ganz besondere Feel-Good-Story aus Spanien, die wir auch noch hier auspacken werden. Also wir haben nicht nur Negatives heute dabei, auch wenn hier und da wird man ein bisschen über La Liga und es gibt auch natürlich ein paar Fragen. Uns haben Luis Dominic, der User Hala Madrid Luca und sogar der Zone-Kommentator David Ploch geschrieben, was in La Liga so los ist und warum so wenig Tore und so weiter. Das wird alles nach und nach kommen. Wir müssen wie immer auch ein paar neue Patrons begrüßen, die es gerade noch so auf unseren Tippspielzug geschafft haben. Das sind der David ist Barca-Fan, Jonas ist Barca-Fan und dann kommen einige Madridistas. Matteo, Nando, Patrick und auch, Maximilian ist wiederum ein Athletik-Fan, Ola in die Runde. Er schreibt, ich bin Fan seit 6 Jahren und hoffe, dass ich diese Saison endlich mal in San Mamés schaffe. Ja, das hoffe ich auch seit Jahren. Alex hat es ja schon geschafft, ich noch nicht. Und Sascha ist auch noch neu. Ja. Du hast es schon geschafft, aber auch schon wieder ein paar Jährchen her. Es war schon das Neue, das Umgebaute.
Genau, oder? Das war schon das Neue. Also Bienvenido erstmal in die Runde. Das hatte auch jemand, das Thema können wir ja kurz minimal aufmachen, das Thema Bilbao und San Mamés. Ich war ja vor Ort schon. Stadion ist natürlich richtig nice. Schön rot, alles neu, wunderbar, sieht toll aus, tolle Stimmung. Von der Stadt aber, und ich glaube, das hatten wir hier schon mal besprochen, war ich nicht so angetan. Ich hatte das auf Twitter nämlich just jetzt vor 2 Tagen auch gelesen, dass da jemand, irgendein spanischer Journalist oder so, oder englischer Journalist, der in Spanien reist, lebt, whatever, hat da auch von der Stadt Bilbao geschwärmt und dann habe ich widersprochen. Ich fand Bilbao nicht so eine Reise wert. Es war für mich nicht typisch spanisch mit diesen wunderschönen Plätzen und überall hier eine Kathedrale und da so kleine Gässchen, die zum Verweilen einladen. Ich fand, dass dieses typisch spanische Flair, das du ja überall hast, egal ob Cádiz, Sevilla, whatever, hattest du in Bilbao nicht so. Ja. Deswegen Stadion eine Reise wert, ja. Stadt, naja. Um das kurz abzuhandeln hier.
Werde ich mir noch vornehmen, auch wenn Real jetzt erst das Spiel dort hatte, aber ja, du kannst ja auch Hamburg und München nicht vergleichen oder so, da ist ja jedes, und Baskenland ist eh nochmal was Eigenes, aber ja, werden wir uns noch von überzeugen. Also da, Ola in die Runde, ich glaube, wenn wir jetzt so alles durchgehen von unseren 170 Patreons, da wurde gerade die Dreistelligkeit erreicht der Madridistas, also das von unseren Patreons 100 Madridistas sind, dann bleiben noch 59 Barca-Fans, dazu kommen dann auch, ich glaube, 6 Atleti-Fans haben wir dabei und dann noch ein paar andere gemischte, letztens hier der Betis-Fan, jetzt der Athletik-Fan, also je bunter es wird, desto besser. Danke für euren Support. Schön, dass ihr dabei seid. Und Fragen, wie gesagt, könnt ihr uns immer gerne dann via Patreon als Direktnachricht schreiben, so wie es jetzt eben auch schon Luis Dominic, Hala Madrid, Luca gemacht haben. David Ploch ist, glaube ich, kein Supporter, der hat es über Twitter gemacht, aber es kommt dann alles nach und nach heute. Wir fangen aber an mit natürlich der Nachricht des Tages, des Jahres für den spanischen Fußball und das ist natürlich der WM-Triumph der Chicas, der Furia Roja bei der WM in Australien und Neuseeland, die da, ja, ich würde schon sagen, im England auch niedergerungen haben, wo vielleicht auch England ein bisschen mehr der Favorit, ein bisschen mehr war auf den Titel, vielleicht auch schon vorab des Turniers, weil Europameister und so weiter und die Deutschen haben ja selbst kennengelernt, wie gut England sein kann, aber ja, ich glaube, du hattest, Alex, hattest ja selbst auch den Finaltipp vor dem Turnier schon abgegeben, Spanien, England, weil du gesagt hast, Spanien, beste Mannschaft, oder? Oder bestes Team.
Ja, ich hatte den Finaltipp richtig vor dem Turnier und ich habe auch den Weltmeister richtig getippt. Nachzuhören, und das ist jetzt kein Quatsch hier und keine Angst, Angeberei, okay, minimal schon, aber ich habe es ja im Talk und Tipps Podcast, meinem zweiten Podcast, besprochen. Das ist ja von der Wettbasis, diesem Wettportal, der Podcast, den ich wöchentlich aufnehme, zu internationalem Fußball, zur Bundesliga jeden Donnerstag, Champions League jeden Montag. Und da hatten wir auch eine Sonderfolge mit Blick auf die Weltmeisterschaft der Frauen. Ich habe tatsächlich übrigens ziemlich viele Spiele geschaut, vor allem in der Vorrunde. Ja, ich fand das sehr, sehr ansprechend, sehr cool. Du wachst auf, trinkst einen Kaffee, frühstückst und schaust halt Fußball dabei. Also wir genießen das ja alle. Und ja, da war tatsächlich mein Finaltipp vorab schon Spanien-England, was jetzt auch nicht so aus dem Fenster gelehnt war. Die einen sind Europameister und die anderen sind für mich fußballerisch die beste Nation der Welt, vom Spielerischen her. Mit großem Potenzial, die Spanierinnen. Das haben sie auch bei der WM jetzt wieder gezeigt. Und am Ende hatte ich natürlich die spanische Fahne ein bisschen in der Hand und war natürlich was ein bisschen Wunschtipp dabei, aber ich habe Spanien als Weltmeister getippt und so kam es am Ende. Also, kennt sich einer aus.
Ja, offensichtlich, offensichtlich. Ist ja auch eine Riesensache. Also Spanien, glaube ich, erst zum dritten Mal überhaupt bei einer Frauen-WM dabei gewesen. Die waren noch nie höher als Achtelfinale. Jetzt sind sie das erste Mal weitergekommen und marschieren dann direkt ins Finale ein. Und das mit all dem drum und dran, was wir gleich noch alles besprechen werden. Aber hier und da hat sich's vielleicht angebahnt, weil ja auch Spanien da schon irgendwo auch eine, weiß nicht, ob man das gleich als goldene Generation bezeichnen kann, aber sie sind ja amtierende U20-Weltmeisterinnen und auch, ich meine, U19 Weltmeisterin. Zumindest hier, wie heißt sie? Salma, Mittelstürmerin, hat ja vor Alexia Putellas den Vorzug bekommen im Finale. Die war ja bei den letzten Juniorenturnieren dabei. Also die ist irgendwie gerade dreifache Weltmeisterin und da kann man schon ich meine, dass wir durch spanischen Fußball hier und da mitbekommen, dass einiges los ist im spanischen Fußball, dass regelmäßig Rekorde aufgestellt werden, wenn im Metropolitano, wenn im Camp Nou Spiele stattfinden und dass da schon auch ein wirklicher Boom längst entstanden ist. Real Madrid ist vor 3-4 Jahren in den Frauenfußball auch endlich eingestiegen und das hat bestimmt auch hier und da zum Erfolg mitgeführt. Ich glaube, im Kader waren jetzt 8 Spielerinnen von Real Madrid. Also da ist auf jeden Fall, glaube ich, der spanische Frauenfußball ein Beispiel auch vielleicht für den deutschen Fußball. Es gab ja auch, ich glaube, vor einem halben Jahr oder so gab es mal so eine Pressekonferenz von Rubiales, der wird auch noch Thema sein, mit ein paar Spielerinnen, dass da auch so ein bisschen, dass man sich Equal Pay annähert, wo dann zumindest ein paar Spielerinnen mit dabei waren, wo man gesagt hat, man wird das und das von den Prämien her den Männern angleichen. Also es wurden viele richtige Schritte getan und das ist jetzt hier gegipfelt im ersten WM-Titel. Also das ist unfassbar. Wenn die das Finale verloren hätten, hätten sie gesagt, ja, aber ist doch alles wunderbar. Also unsere Entwicklung ist super und dann gewinnen wir es halt das nächste Mal. Und trotzdem gewinnen sie das Ding gleich gegen England. Wahnsinn.
Ja, Entwicklung generell, ne? Frauenfußballentwicklung in Spanien. Man hat es ja gesehen, der Peak waren ja die Champions-League-Spiele des FC Barcelona, also der Frauenmannschaft, wo sie einfach Rekorde im Camp Nou aufgestellt haben vor ein Jahr und vor zwei Jahren. Mit hier, 90.000 Besucher und Besucherinnen im Camp Nou. Und auch, ich glaube, das war nämlich vor zwei Jahren, dieser Rekord. Und vergangene Saison waren es ja dann auch immer noch in den K.O.-Spielen. Hier mal 50.000, da mal 60, da mal 70.000. Also wirklich ein enormer Boom, den es da gibt im spanischen Frauenfußball. Das ist eine sehr, sehr tolle Sache. The Zone hat sich ja sogar in Deutschland die Rechte gekauft und sie eben frei empfangbar auf YouTube ausgestrahlt, um da auch die Liga oder den Frauenfußball generell und in dem Fall die Champions League weiter zu promoten. Also eine sehr, sehr tolle Entwicklung, vor allem in Spanien eben mit diesen Zuschauerzahlen in den Stadien. Und fußballerisch natürlich auch eine tolle Entwicklung. Man sieht, also Barca ist einfach das Nonplusultra im Frauenteam. Deswegen war es auch dann mein WM-Tipp am Ende, weil einfach das Rückgrat, der Core, der Kern dieser Mannschaft Spielerinnen des FC Barcelona sind. Ich glaube, im Finale waren es jetzt 7, die auf dem Platz standen, wenn ich mich nicht täusche. Es hätten ja eigentlich sogar mehr sein können, aber da war ja dieser Knatsch mit Trainer Jorge Wilder, mit dem Verband, weshalb die ein oder andere, unter anderem, ich glaube, Mapi Leon war es, dann mehr oder weniger zurückgetreten ist oder für die WM abgesagt hat, weil sie gesagt haben, ja, unter diesem Verband mit diesem Trainer, mit diesen Rahmenbedingungen will ich jetzt nicht zur Nationalmannschaft zurückkehren. Also da gab es sehr viel Knatsch, sonst wäre die Mannschaft einfach noch besser, weil wirklich 2, 3 Weltklasse-Spielerinnen abgesagt haben. Und deswegen war es ein überraschender Finalsieg insgesamt wahrscheinlich, aber irgendwo auch ein folgerichtiger, glaube ich, weil diese Mannschaft sehr, sehr stark ist grundsätzlich und weil es wirklich eine konstante Entwicklung gibt im Frauenfußball in Spanien.
Genau, das ist so ein bisschen über ein Jahr her, wo es eben diesen großen Streik gab im spanischen Frauenfußball. Da haben dann, ich glaube, 15 Spielerinnen eben gegen diesen Trainer, gegen Jorge Wilder geklagt, ohne dass ich mich genau erinnern kann, worum es damals ging. Ich glaube, ihm wird so vorgeworfen, Kontrollfreak zu sein, dass sie die Zimmer nicht abschließen dürfen in ihren Hotels, dass er teilweise zu hart trainieren lässt. Und von diesen 15 Spielerinnen sind, glaube ich, 12 ferngeblieben, unter anderem eben Mapi und Pina. Nur 3 Spielerinnen waren jetzt im WM-Kader dabei. Und ja, das ist auch ein Thema, das das Land richtig spaltet. Also da gibt es keinen dazwischen. Entweder du bist pro Wilder oder pro der Spielerin. Und ich tue mich da selbst extrem schwer, genau durchzublicken, was da jetzt wirklich der Vorwurf war und wo da die Wahrheit ist. Im jeden Fall, der Verband hat natürlich offensichtlich an Wilder festgehalten und man hat auch, sehr bezeichnend war auch dann der Moment des Abpfiffs des Finals. Da gab es eben dann 2 Feierkrüppchen erstmal. Auf der einen Seite links bei der Trainerbank haben die Trainer gefeiert und ich glaube, da waren nur 1-2 Spielerinnen vielleicht dabei, aber die Spielerinnen selbst hauptsächlich sind alle aufs Feld gerannt und haben da ihre Traube gebildet. Also da merkt man schon, dass da so eine richtige Krüppchenbildung ist. Das heißt ja auch immer, dass die Mannschaft sich teilweise selbst coacht und aufstellt und dass da auch so ein bisschen ein neues, was weiß ich, Wir-Gefühl entstanden ist innerhalb des Teams, jetzt unabhängig vom Trainer. Und trotzdem mit all diesem Chaos und wer kommt jetzt zurück nach dem Streik und wen darf er überhaupt noch berufen, ist Spanien Weltmeister. Also das ist schon, will ich sagen, Märchen, weil es einfach hinter einem sehr komischen, dubiosen Thema steht, aber trotzdem macht es das diesen Erfolg nochmal größer bei der WM, wo sie auch trotzdem spielerisch überzeugt haben. Also verrückte Sache.
Das war übrigens schon in jedem Spiel zu sehen, dass Trainerteam und Mannschaft keine Einheit sind. Krass. Um es jetzt mal sanft zu formulieren, also da war ganz klar eine Kluft dazwischen. Du hast immer wieder gesehen, dass die Spielerinnen alleine jubeln auf der einen Seite und das Trainerteam, was ziemlich groß war, also nicht nur der Trainer und sein Co-Trainer und sonst niemand, es war wirklich ein großes Trainerteam, da bis zu 10 Leute haben da immer zusammengejubelt. Er ist nie wirklich zu den Spielerinnen gegangen und hat sich abgeklatscht oder mit denen gejubelt, wie man es im Fußball ja, im Männerfußball komplett kennt, ja. Ne, wie Jürgen Klopp, wenn der jubelt, rennt der aufs Feld, ja, und umarmt seine Spieler und ne, auch Mourinho und so. Nee, da war komplett Eiszeit während des gesamten Turniers, das hast du immer wieder bei Toren gesehen und auch beim, vor allem ne, wenn, am Spielende und beim WM-Finale jetzt, mit dem Schlusspfiff, war das erst recht offensichtlich. Also ich würde sogar sagen, Spanien hat die WM nicht wegen ihres Trainers gewonnen, Jorge Wilder, sondern trotz Jorge Wilder. Weil es da, ja, und deswegen ist es auch eigentlich dann schon eine Riesenüberraschung, dass, ja, wenn das nicht funktioniert, also ja, Trainer mit Mannschaft, dass die sich gar nicht grün sind, dass du dann trotzdem so weit, ja, kommst und dieses Ding gewinnst, ist umso höher anzusehen. Also wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Wie gesagt, spielerisch die beste Mannschaft, ja, deswegen hatte ich sie als WM-Sieger getippt, aber dass es am Ende dann doch schaffen, ist absolut erstaunlich aufgrund ja dieser Zwistigkeiten, dieser Unzufriedenheit mit ihm. Viele sind ja zurückgekehrt, vor allem die Barca-Spielerinnen waren ja da federführend, glaube ich, bei diesem Aufstand, wenn man es so nennen möchte. Ja, vor allem die zurückgekehrt sind, die sind ja jetzt trotzdem nicht mit ihm alles wieder in Ordnung, sondern da gab es ja viele Vorwürfe, weshalb sie eigentlich unter ihm gar nicht mehr trainieren wollten und spielen wollten. Und ja, aber eine WM ist halt eine WM, ne? Zähneknirschen zurückgekommen und sich halt für sich selbst quasi geopfert. Und trotz demjenigen, der da auf der Trainerbank sitzt, das Ding gewonnen. Also riesen Achievement für die Nationalmannschaft, für Spanien, für den Frauenfußball im Land.
Ja. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen die Trainerpersonalie Jorge Wilder, da scheint irgendwas zu sein. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Personalie, zum Verbandspräsidenten. Das ist Luis Rubiales. Den Namen habt ihr ja schon öfter mal gehört durch irgendwie Supercupa nach Saudi-Arabien, die Deals mit Piqué, der regelmäßig öffentliche Streit mit Liga-Chef Tebas und so weiter. Jo, und der war natürlich bei der Siegerehrung auch dabei und ihr habt bestimmt die Szenen mittlerweile gesehen. Es war ja auch nicht nur die eine Szene mit Jenny Hermoso, auch mit den anderen wurde das schon ziemlich leidenschaftlich. Und bevor wir da jetzt reden, wie falsch das teilweise ist, muss ich trotzdem erstmal noch sagen, für uns Deutsche, die oft einfach nur so Hand geben und ein bisschen kalte Begrüßungen, nicht so viel Körperkontakt haben. Wenn man mal wirklich Spanier kennengelernt hat, dann ist das schon mal eine andere Kultur, was ich schon abgeknutscht wurde, Küsschen bekommen habe. Also jetzt nichts mit dem Mund, nein, das nicht, aber einfach nur so Küsschen hier. Das ist einfach eine ganz andere, wie man ständig in Körperkontakt ist. Einer einen anfasst, hier mal so auf die Schulter und bla und nochmal hier Umarmung und irgendwie ins Gesicht greifen. Da ist Spanien tickt ganz anders und ist auch deutlich wärmer und gefällt mir auch. Also das ist eben so, die Deutschen sind so, so, die Spanier so. Aber das entschuldigt jetzt nicht oder soll jetzt nicht rechtfertigen, was da irgendwie ein Rubiales gefahren ist. Also, dass er hier und da mal eine Spielerin hochhebt und noch einen Kussi auf die Backe und noch einen und richtig fest drücken, okay, da scheint dann die Chemie vielleicht ganz gut zu sein zwischen Präsident und Spielerinnen. Ich weiß nicht, ob das so wäre, dann auch, wenn da die Spieler gewesen wären, aber als eben Jenny Hermoso da ihre Medaille bekommen hat und dann irgendwie da auch eben diese ins Gesicht greifen und Kopf zu sich ziehen und dann auf einmal noch so einen Kuss auf den Mund. Wow, was ist da passiert? Also bevor wir gleich dann die Aussagen noch vorlesen können, das ist schon mal schwer zu verstehen, wie erklärst du dir die Szene, wie ein offizieller, ja, Verbandspräsident ist ja nicht nur irgendwie der coole Buddy, sondern er hat ja auch eine wichtige Funktion und kann und da nicht einfach eine Spielerin küssen.
Ja, vor allem auf den Mund, ne? Ja. Auf die Wange wäre ja nochmal was anders. Also ja,
das ist normal.
Von der Außenwirkung ist ja trotzdem, ne, auf dem Mund ist eigentlich, ja. Boah. Also es ist, du hast es angesprochen, es ist eine kulturelle Sache, deswegen so ganz 100% verstehen wir in Deutschland das wahrscheinlich nicht. Es ist einfach herzlicher, wärmer, ja, weniger Barrieren auch in den spanischsprachigen Ländern, ich glaube Italien ist da auch nicht groß anders und Südamerika wahrscheinlich auch nicht, aber ja, es ist anders, aber das kannst du dir nicht leisten als Verbandspräsident, vor allem auf die Art und Weise, es ist übergriffig, ohne Wenn und Aber übergriffig, es ist, ja, für mich darf er das keinesfalls so machen, ja, umarmen, ja, das eine, und aber abknutschen, also es ist übergriffig und er ist vor allem komplett uneinsichtig. Das ist ja fast schon das, ja, nicht na, das Schlimmere, weiß ich nicht, aber dass ihm da erneut, dass er kein Gespür hat für diese Situation, für die öffentliche Wahrnehmung dessen, was er da macht, dass sich das überhaupt nicht gehört, dass das komplett, ja, fast schon ein sexueller Übergriff eigentlich ist. Auch wenn er es sicherlich nicht so meint und ne, dahinter steckt eben diese kulturellen Unterschiede. Aber es wird natürlich so von der weltweiten Öffentlichkeit wahrgenommen wie ein sexueller Übergriff auf der größten Bühne überhaupt, ja. Ist ja nicht irgendein Spiel, ist einfach das WM-Finale bei der Siegerehrung. Da schauen einfach 200 Länder zu, ja, filmen das und du zeigst und du eskalierst da völlig und hast gar kein Gespür dafür, dass das falsch ist, was du da machst. Das ist fast eigentlich das Schlimmere. Mhm. Nicht, dass er da eine abbusselt, sondern dass er es nicht versteht, was er da falsch gemacht hat, dass sich das gar nicht gehört. Er hat das nach dem Spiel gesagt, dass es, wie war das nochmal hier von wegen, das ist, lass die Idioten doch, also sinngemäß, lass die Idioten doch quatschen, Idioten gibt's überall, also diejenigen, die ihm quasi da eine Übergriffigkeit vorwerfen oder sie sagen, dass sich das gar nicht gehört, das seien wohl Idioten. Also wahrscheinlich einfach 95% der Weltbevölkerung dann, der Öffentlichkeit.
Ich glaube, das Interview hat er bei Cope, dem Radiosender, gegeben. Ich habe mir das hier kurz rausgeschrieben, um das mal vorzulesen. Der Kuss mit Jenny, es gibt überall Idioten. Wenn zwei Menschen eine kleine Zuneigung ohne Bedeutung zeigen, sollten wir kein Fass der Idioten aufmachen. Das ist nur ein Moment zwischen zwei Freunden, die etwas feiern. Lasst uns die Idioten ignorieren und die guten Dinge genießen und redet nicht mit mir über die Trottel, die nicht wissen, wie man das Positive sieht. Das war eine Sache ohne Böswilligkeit. Ja, offensichtlich war das ohne Böswilligkeit, aber sind wir wieder bei diesem Thema mit Spanien, die einfach nicht verstehen können, wann etwas eine rassistische Beleidigung ist, wann etwas sexuell übergriffig ist. Ich glaube, viele Medien haben auch danach erstmal so das versucht, irgendwie lustig, romantisch darzustellen, wie damals beim WM-Titel 2010 zwischen Iker Casillas und der damaligen Reporterin Sara Carbonero. Die waren aber schon im Hintergrund ein Liebespaar. Also, und jetzt Jenny Hermoso ist alles andere als in Love mit Rubiales. Die ist selbst, glaube ich, verheiratet und so, ist ja auch scheißegal. Also das schon mal zu vergleichen, sind zwei komplett unterschiedliche Fälle. Bei Carbonara und Casillas war damals schon Liebe im Spiel und Casillas hat sie dann bei einem Interview einfach so geküsst. Das war ein ganz großer Moment. Aber das hier ist, ja, ich glaube, El País hat selbst auch geschrieben, ein überraschender Kuss auf den Mund ist eine Aggression. Noch schlimmer, wenn der Kuss von einem Vorgesetzten kommt. Wir schreiben das Jahr 2023 und diese Gesten sind nicht zu rechtfertigen. Und das ist es halt. Also, wie gesagt, Rubiales ist nicht nur ein Kumpel und auch der dürfte nicht einfach eine Frau auf den Mund küssen und dann noch irgendwie der Vorgesetzte. Ich glaube, Hermoso hatte das in dem Moment auch nicht so hundertprozentig realisiert. Danach gibt es so ein paar Livestreams aus der Kabine, auch von Hermoso direkt, wo sie ihr dann die Szene gezeigt haben. Natürlich schreien alle so, oh mein Gott. Und sie hatte dann auch nur so gefallen von wegen, ja, das hat mir auch nicht gefallen, aber was soll ich machen? Und später in einem Interview hatte sie dann nochmal gesagt, sie hat es dann wieder runtergeredet oder, naja, weiß nicht, ob sie da schon eine Ansage bekommen hat vom Verband oder Rubiales, keine Ahnung. Sie sagte dann, das war die Emotion des Moments, nicht mehr. Es wird eine Anekdote bleiben. Naja, also sexuelle Übergriffigkeit, eine Anekdote, da sind wir wieder beim alten Thema. Manche können sich erlauben, was sie wollen. Aber wenn dann eben Herr Mosso damit irgendwie fein ist, dann will ich da jetzt auch nicht viel mehr sagen, wie scheiße das ist von Rubiales.
Ja, aber ob sie damit fein ist oder ob das ein vorgefertigtes Statement ist, ne, das werden wir halt auch nie rausfinden. Nein. Und ich neige ja eher zu Letzterem so ein bisschen, weil sie ja im Livestream auf Insta Live war es, glaube ich, ja zugegeben hat, dass ihr das nicht gefallen hat. Ja. Von daher ist die Wahrheit ja eher, ne, da und nicht beim Statement dann. Ja, also in Deutschland ist das absolut unvorstellbar, ne? Da würdest du sofort zurücktreten müssen. Da wäre die Öffentlichkeit, würde dich so niedermachen, niederschreiben, das wäre ein Skandal und dergleichen. In Spanien ist das einfach wieder anders, ne? Da sind wir wieder bei diesem kulturellen Unterschied, Thema Rassismusdebatte, Vinicius, immer wieder dieses, ja, aber er macht ja das und das, deswegen ist das die Reaktion. Das ist in der öffentlichen Wahrnehmung, da gehören die Medien natürlich dazu, ganz anders. Ich habe auch 4 Screenshots gesehen auf Twitter von 4 Medien, 4 Überschriften, die das jeweils komplett verharmlos ist. Von dem, guck mal, er ist ja so, so cool. Euphorisch, ja, wie herzlich er seine Spielerin drückt im größten Siegesmoment. Also so als was Normales, was Süßes, was Knuffiges, was Cooles. Du, guck mal, der hat die richtig gern, der freut sich ja so doll mit seiner Spielerin, ja. Ich habe 4 solche Überschriften, paraphrasiert jetzt wiedergegeben von mir, aber gesehen, dass diese El Pais Headline oder diesen Ausschnitt, den du vorgelesen hast, ist einfach die Ausnahme in Spanien, in der Medienöffentlichkeit. Das ist kulturell eine andere Sache für uns. Sehr schwer hier in Deutschland nachzuvollziehen, weil wir komplett auf der anderen Seite stehen, konträr dazu und das ganz anders wahrnehmen.
Ja. Deutschland ist da deutlich weiter auch hinsichtlich irgendwie Gendern hier oder manche sagen Cancel Culture, da ist einfach Deutschland diverser, offener, um irgendwie, ja, einfach moderner, einfach zeitgemäßer und da ist in Spanien noch viel rückständig, ob das irgendwie die Rassismus-Thema war, jetzt da das oder auch sonstige andere Sachen, wo man doch immer mal noch hört, der Neger da. Ah, Digga, das kannst du nicht mehr sagen heutzutage und ja, Spanien hat noch viel zu lernen, viel sich weiterzuentwickeln, das gilt auch für Rubiales und ja, was ist jetzt die Schlussfolgerung? Müsste er zurücktreten? Ja, mit allem, was er sich davor auch schon hat geleistet und so weiter, aber wird das passieren? Natürlich nicht, weil der Mann sich auch immer irgendwo rausfindet und heutzutage kann sich doch überall jeder irgendwo rauswinden, der irgendwie eine gewisse Macht hat und ich meine, selbst wieder hier bei, wer war es, Mason Greenwood wird diskutiert, ob der wieder spielen darf. Mein Gott, das wird halt, da gibt es keine Konsequenzen, oder?
Glaube ich nicht, weil er Teflon an sich hat, ne? Der überlebt ja alles. Er ist halt der größte Chef von allem und kann sich scheinbar wirklich erlauben, was er will. Ja. Und ist ja, also die Sache mit Saudi-Arabien, Supercup Piqué, ne, wir hatten es ja hier damit thematisiert, das war ja auch eine absolute Skandal-PK, die er da gibt. Mhm. Wegen, ja, die Medien werfen mir dies und das vor. War ja eine richtige vermeintliche Hetzjagd auf ihn, seiner Meinung nach. Also komplett, ne? Delusion ist ja das. Ist ja nicht nur Uneinsichtigkeit, sondern du drehst ja die Wahrheit komplett um. Hetzjagd ist das, wer weiß, vielleicht finde ich, taucht plötzlich in meinem Kofferraum ein Kokain auf, weil sie mir das in die Schuhe schieben. Aha, okay. Also einfach losgelöst von jeglicher Reason, von jeglichem Sinn. Und der ist da unantastbar scheinbar, kann sich erlauben, was er will. Übrigens, und deswegen, um die Brücke zu spannen, zu Jorge Wilder, den hat er halt komplett unterstützt. Ne? Ja. Da war auch nicht so, dass er verstanden hat, warum die viele Frauen, also viele Mitglieder der Frauenmannschaft da diesen Protestbrief äußerten und oder schrieben und da Bedenken äußerten oder Kritik äußerten. Da war 100% auf der Seite von Jorge Wilder und auch komplett uneinsichtig, wollte komplett die andere Seite gar nicht anhören, hat dem den Rücken gestärkt. Es gibt hunderte Bilder, wie er mit ihm, da meinst du, der ist beim Saufen in der Kneipe, wo er ihn umarmt und drückt und sie feiern zusammen, also wie zwei Kumpels. Wo man sich auch denkt, ey, wenn sich eine komplette Mannschaft über den Trainer beschwert, vielleicht ein bisschen Gespür für die Situation haben und eher da ein offenes Ohr dafür haben und das untersuchen. Nee, hat ihn null interessiert. Er war nur Team Jorge Wilder, weil das offensichtlich auch sein Buddy ist, sein Kumpel. Also er ist, Rubiales, mehr als streitbar und hat einigen Dreck am Stecken. und wird auch das wieder überleben, weil er alles im überlebt, fürchte ich.
Das war die Schattenseite des Finals, wobei jetzt gleich noch eine andere von einer sehr hellen Geschichte zu einer sehr die dann zu einer sehr traurigen Geschichte wird. Und da muss man Olga Carmona erwähnen, die Torschützin des 1-0-Siegtreffers im Finale, die halt, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, die hat einfach nach dem, ich meine, du machst schon das Spiel deines Lebens, du bist im fucking WM-Finale, läufst du auf, du machst das Tor und dann sagt man dir nach dem Spiel einfach, dass dein Vater verstorben ist, das macht mich echt fertig. Aber, ja, also sie, vor dem Spiel ist ihr Vater verstorben und sie wusste es nicht, ihre Verwandten haben sie nichts gesagt, bewusst, damit sie sich auf den Sport konzentrieren kann, auf ihren Traum. Und dann bist du im Himmel und wirst dann so wieder zurückgeworfen. Richtig heftig finde ich das. Aber ich glaube, ihr geht es soweit gut. Sie hat danach auch schon dann einen Tweet geschrieben. Ich lese mal kurz vor. Und ohne es zu wissen, hatte ich meinen Stern, bevor das Spiel begann. Puh, das geht schon mal tief. Ich weiß, dass du mir die Kraft gegeben hast, etwas Einzigartiges zu erreichen. Ich weiß, dass du mich heute Abend beobachtet hast und stolz auf mich bist. Ruhe in Frieden, Papa. Und auch da nochmal das Thema spanischer Fußball. Das ist erst so die letzten Jahre richtig am Kommen. Wir haben hier mit Olga eine sehr junge Spielerin noch, die an die vielleicht noch nicht gleich geglaubt wurde, die noch nicht so die große Infrastruktur hatte mit Teams früher, wo man hätte spielen können, wo noch nicht viele Eltern dran geglaubt haben. Aber da gab es halt mal einen der Papas, der wenigen Papas, die an ihre Tochter geglaubt haben. Ja, und der konnte jetzt nicht miterleben, wie sie hier Weltmeister wird. Also heftige Geschichte. Also die geht einfach tief.
Ja. Das ist, ich kann mir nicht vorstellen, wie man da Fußball spielen kann, wie man sich da, also du hast den größten Triumph überhaupt und direkt danach, glaube ich, ne, erfährst du, dass dein Papa verstorben ist. Jo. Im größten sportlichen Triumph, im größten Hochgefühl, das ein Sportler und damit auch ein Mensch in dem Moment fühlen kann. Und dann das komplette Gegenteil, das Schlimmste, was du empfinden kannst. Und das gleichzeitig quasi miteinander verbinden. Ich kann mir das nicht vorstellen. Das muss so krass sein. Alle feiern um dich rum. Ja. Und in dem Moment zieht man dir komplett jeglichen Stecker. Ja. Wie willst denn du das
bricht überhaupt Welt zusammen,
also genießen? Wie willst denn du das feiern können? Du fühlst dich da ja so. Also das, ich weiß gar nicht, wie man sich da fühlt. Also ich weiß leider, wie man sich schon fühlt. Auf der einen Seite aber nicht mit dem Triumph. Mhm. Von daher, wow. Also ich bin da komplett sprachlos, als ich das gelesen habe. Ja. Das muss so hart sein. Und dann natürlich auch, dass es ja nicht mal miterleben kann. Ne? Mhm. War ja just vorm Spiel offenbar. Miterleben konnte. Das muss so heftig sein für sie.
Ja.
Also da fehlen mir alle Worte, wirklich alle Worte.
Sie wird es nie hören von uns hier, die Folge, aber trotzdem, mucho animo. Olga ist ja auch Spielerin von Real Madrid. Trotzdem, ich glaube, sie ist ja Familie vor Ort gewesen und die eben bewusst auch darauf verzichtet haben, ist ihr vor dem Spiel zu sagen, ich glaube, die haben schon da jetzt diesen Rückhalt gegeben, um ihr auch zu sagen, hey, dein Vater hat er gewollt, feier, lass die Sau raus. Und ich glaube, das hat sie gemacht, immer natürlich mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Aber gut, soweit zum Thema der spanischen Frauenfußballnationalmannschaft. Wir kommen dann mal Richtung La Liga. Ist ja schon fast eine halbe Stunde rum. Und eben haben wir so ein bisschen über Rubiales hergezogen. Jetzt wird auch langsam wieder so ein bisschen Tebas das Thema oder zumindest die Neuerungen in La Liga. Wir haben ja jetzt schon irgendwie, 18 Spiele erlebt, wo ein paar neue Sachen waren. Und das Thema Kamera in Kabinen hat man auch schon teilweise, wobei hier auch nochmal der User Hala Madrid uns gefragt hatte, was wir von dieser Sache mit den Kameras in den Kabinen halten. Ich glaube, das hat man so grob auch schon letztes Mal gesagt, von wegen ist eigentlich ein No-Go, weil einerseits das eine, ein Thema ist natürlich Privatsphäre. Ich glaube jetzt nicht, dass irgendein Kameramann irgendwo draufhalten würde, wenn gerade einer seine Unterhose runterzieht, was natürlich trotzdem im Hintergrund mal passieren könnte. Aber die andere Sache ist einfach auch, dass du dich dort konzentrieren musst und willst in der Kabine, dass dort Sachen auch mal passieren, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Egal, ob du mal irgendwie mit einem Mitspieler streitest oder mit dem Trainer, das kann passieren in Mannschaften, also dass man auch mal laut und deutlich wird und sich auch mal ein bisschen verkracht und was dann, wenn sowas rauskommen würde, das ist einfach, ich glaube, Unai Simon und Ancelotti haben alle gesagt, die Kabine ist ein heiliger Ort, da kommt keiner rein, außer vielleicht vom Club, wenn mal irgendwie ein Social-Media-Mitarbeiter da noch eine Kamera hat, das ist was ganz anderes, den kennen die Spieler, diesen Mitarbeiter kennen die alle und vertrauen dem, aber wenn da so eine fremde La-Liga-Person ist, ganz schwieriges Thema und hat da eigentlich nichts zu suchen, auch wenn hier und da mal nette Bilder sind von irgendwie diesen Schlachtrufen und oh, auf geht's, vamos. Das sieht spektakulär aus, aber trotzdem stehen da irgendwie 2-3 Personen mit Mikro und Kamera und allem, die die Mannschaft nicht kennen und die, wer weiß, damit anstellen. Also komische Sache, aber ich glaube, du bist jetzt auch kein Befürworter von Kamera.
Nee, auf keinen Fall. Ich bin da voll Team Real Madrid, Team Ancelotti, die sich ja dagegen entschieden haben. Ne? Ich weiß nicht, wie viel Geld ihnen dadurch durch die Lappen geht.
Die Rede ist so von 13 Millionen Euro. Ja.
Pro Saison oder insgesamt auf viele Jahre?
Ich nehme an, pro Saison.
Pro Saison. Das ist schon viel Geld dann, ne?
Ja.
Also, ja gut, das ist
Real.
Dass es Real Madrid verschmerzen kann, ist schon klar, aber wir reden da von Almeria, Valencia, Mallorca, Cádiz, wie sie alle heißen, für die ist das bombastisch viel Geld für diesen kleinen Verein. Ne?
Ja, wobei dann ist es, ist, glaube ich, ein 130 Millionen Euro Pool für diese mega neuen Multimedia-Sachen, wenn man da mitmacht, Doppelinterviews der Trainer und bla. Und ich glaube, es wird dann schon ein bisschen gestaffelt, dass Barca und Real natürlich mehr bekommen als Almeria, aber selbst wenn es dann 6 Millionen sind für Almeria, ist das, ja, man sieht ja, die Vereine können nicht drauf verzichten, auch wenn die Spieler und Trainer sagen, ah nee, ist eigentlich nicht, ich glaube, Aguirre von Mallorca, der Trainer, hat auch gemeint, nee, mag er nicht, und trotzdem, die Vereine ziehen trotzdem mit, also ja.
Ja, ne? Ja eben, wenn der Verein das Geld will, kann der Trainer wieder nichts machen, und der Spieler ist ja das alte Thema, wie mit auch mit den Reisen in die USA nach Singapur, sonst wie, nie will ein Spieler oder ein Trainer das machen, das ist immer der Verein, damit der Kohle scheffelt. Immer entgegen den Wünschen des Trainerteams. Tausendprozentig Pep Guardiola hat das ja angesprochen vor einer Woche oder so. Ne? Und das ist einer der mächtigsten Trainer der Welt, der sicherlich was zu sagen hat in seinem Verein, und trotzdem entgegen seines Wunsches musst du da touren. Und das ist das gleiche Thema hier bei diesen Kabinenszenen, die man filmt. Kein Trainer und kein Spieler will dieses Heiligtum des Fußballs, einer Fußballmannschaft zumindest, preisgeben. Die Kabine ist was ganz, ganz Heikles. Das ist ja geheim, das ist der heilige Gral. Da hat man nicht reinzufilmen, da hat man nicht dabei zu sein. Ich bin Trainer und Spieler, bin auch in der B-Klasse, in der untersten Klasse im Amateurfußball, den es gibt. Aber ich könnte mir das null vorstellen, dass da irgendjemand, selbst wenn die Tür bei uns offen ist, heißt schon immer, mach die Tür zu. Allein schon, weil halt einer da nackt durchs Bild rennt. Ja. Und weil es halt da, ja, das hat niemanden zu interessieren, was da abgeht in den Kabinen. Natürlich in der Regel nichts Schlimmes, aber es ist halt einfach, geschlossene Gesellschaft, die vier Räume. Und da würde ich mich komplett dagegen aussprechen, dass man das irgendwie filmt. Interviews direkt nach dem Spiel, ja, auch schon so eine Sache, ich wäre da auch niemand, der sofort reden kann und reden will. Interviews in der Halbzeitpause ist ja auch so ein Thema, ob das einen Mehrwert hat, ne? Ja. Aber nein, in der Kabine hat man nicht zu filmen, also bin ich ganz klar dagegen.
Ja. Es gibt ein paar gute neue Elemente, wie gesagt, auch so diese Trainer-Doppel-Interviews, wobei da eben Real Madrid dann auch nicht mischt. Wenn du einmal Nein sagst, dann bist du bei allem automatisch nicht dabei. Man kann das nicht stückeln, was schade ist. Das hätte ich gern mal gesehen, so diese Trainer-Doppel-Interviews auch mit dem Ancelotti. Aber gibt ja noch ein paar andere Sachen, auch so designmäßig in La Liga. Da hat uns Luis Scholl die Frage gestellt, von wegen, weil ihr ja mal über das Logo gesagt hattet, dass ihr das jetzt nicht so schön findet. Wie findet ihr eigentlich das neue Overlay und allgemein den neuen Look in La Liga? Ich persönlich finde es gar nicht mal so schlecht, mal was Neues und ein bisschen moderner Anstrich, aber Geschmackssache und ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Da eine klare Sache, diese neuen Elemente, wie die Spieler eingeblendet werden und der Spielstand oben, und da verschiebt sich ein Logo hier, das ist alles schon fein, und natürlich war es da auch an der Zeit, mal wieder ein neues Motto, neues Konzept zu erstellen. Das hätte man aber auch unter dem alten Logo und unter dem alten Namen machen können. Aber ja, die neuen Designs, Overlays, da kann ich, so gerne ich auch meckere bei allen möglichen Sachen, da gibt es jetzt nicht viel zu meckern. Es ist halt, sieht ein bisschen mehr nach Einheitsbrei aus jetzt. Ich glaube, die Bundesliga hatte das schon vor 2, 3, 4 Jahren mit diesen Kacheln, und hier so ein Quadrat ploppt auf und dann verschiebt sich das drin. Aber alles okay, es ist auf jeden Fall ein Schritt weiter von den Designs her.
Ich finde das sogar richtig schön, um ehrlich zu sein. Also die Kritik richtete sich ja nur gegen das Logo selbst, diese LL, weil das einfach komisch aussieht und mir auch nicht optisch nicht so gefällt und ich das auch, ja, nicht so schön finde. Aber das generelle Design finde ich richtig, richtig nice. Auch mit der Farbgebung. Ich finde zum Beispiel das Rot des neuen Logos richtig schön. Ich finde generell das Design dieser Grafiken richtig nice, modern. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Kritik war wirklich nur gegen die das LL gerichtet, sonst nichts. Also von daher schon modern, cool und alles. Nur ans Logo müsste ich mich noch gewöhnen, aber auch das passiert tatsächlich recht schnell, um ehrlich zu sein.
Ja, und jetzt sind wir wieder beim Thema. Wir haben hier neue Multimedia-Spektakel für die Fans, Design, cool. Und was bringt das? Hat das den Sport irgendwie angehoben? Ist die Qualität des Fußballs jetzt eine andere geworden? Darüber lässt sich jetzt diskutieren und streiten. Da sind wir jetzt nochmal bei dem generellen La-Liga-Thema. Mal gucken, wie viele Spiele wir heute noch abhandeln. Also wir hatten am ersten Spieltag waren es 21 Tore, jetzt am zweiten Spieltag erst 8 Spiele, 15 Tore, macht in 18 Partien 36 Tore. Den Schnitt könnt ihr euch selber aus rechnen. Der liegt noch unter dem Toreschnitt der Vorsaison mit 2,5. Zum Vergleich, die Bundesliga hatte letzte Saison einen Schnitt von 3.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
3,1 Tore. Und jetzt an diesem ersten Spieltag war ja ein bisschen was los, nicht nur bei dem 4-4. Das waren 34 Tore in 9 Spielen, macht einen Schnitt von 3,8. Ist eine andere Liga ein bisschen lockerer. Und da hat eben auch unter anderem der Saisonkommentator David Ploch uns gefragt, warum fallen in La Liga so wenig Tore? Puh, jetzt kann ich gleich wieder meine ganzen Statistiken auspacken. Oder willst du erstmal anfangen, Alex, mit, weil es alles scheiße ist, oder?
Naja, schaut euch gerne Cardis Barca an, schaut euch gerne Retafe Barca an. Das war jetzt der erste Spieltag und der zweite Spieltag. Achtet mal drauf, nicht wie Barca das Spiel macht, sondern was der Gegner macht und wie er es macht. Und dann fällt euch auf, der schöne Sprichwort oder der Begriff, den du geprägt hast, mehr Treter als Trickser, dann siehst du auch, wie die, in dem Fall hauptsächlich Lewandowski, bearbeiten, wie viele Fouls es gibt, wie dreckig das ist, wie viel gemault wird auch alleine. Bei jedem Pfiff sprinten auch immer 4 Spieler auf den Schiri zu. Selbst egal, wenn der Pfiff 1000%ig korrekt war nach einem Foul, da wird gemeckert. Hauptsache Zeitspiel, Hauptsache Zeit von der Uhr nehmen, Hauptsache den Gegner zermürben, den Gegner faulen, dass der Ball nicht rollt, ne? Dass das Spiel also stoppt. Das ist das, was sehr viele Mannschaften machen. Gegen sehr viele Gegner, natürlich hauptsächlich gegen Barca und Real, weil das die Großen sind, die ne, entschwebt sind im anderen Rest. Aber das gibt es natürlich auch, wenn Cardis gegen Retafe spielen. Das ist genauso unansehnlich. Die zermürben sich ja gegenseitig trotzdem. Also nur anhand der ersten beiden Spiele von Barca. Einfach mal auf den Gegner achten, vor allem was da off the ball gemacht wird, was es da gibt. Und dann könnt ihr euch erklären, warum in dieser Liga es die meisten Fouls gibt, die meisten gelben Karten, genau, das meiste Zeitspiel, die wenigsten Tore, die meisten roten Karten natürlich, etc., etc.
Das sind die ganzen Statistiken, mal davon abgesehen, dass La Liga im Schnitt die ältesten Spieler in allen Top-Ligen hat. Heißt, du hast schon mal vielleicht mehr alte Haudegen, erfahrene Zeitspielkicker als irgendwie junge Talente, die frisch und geil aufkicken und sowieso auch nur innerhalb der Top-Ligen mit der Quote von 41% die wenigsten Legionäre. Also das heißt schon mal, da sind kaum noch ausländische Stars da und dass jetzt Spanien keine mega goldene Generation aktuell hat, ist auch offensichtlich. Und wenn da mal ein paar gute Spanier dabei sind, ja, die kicken dann eher wie Rodri oder Dani Olmo, was weiß ich, im Ausland. Also La Liga hat so viele Spieler mit Qualität auch abgegeben in diesem Sommer. Ne? Canales nach Mexiko, Musa zu Milan, Kangin Lee war einer der Überflieger letztes Jahr, Chukwueze, Pau Torres, Nico Jackson, Ausverkauf in Villarreal, auch Asensio Dembélé waren irgendwo wichtige Spieler, die für noch was Besonderes standen. Und da habe ich jetzt noch gar nicht über die Oldies geredet, wie Busquets, Alba, Benzema, Cavani, Joaquin, die irgendwie aus unterschiedlichen Gründen gegangen sind. Silva musste seine Karriere beenden. Ja, und es könnte ja noch mehr gehen. Also ein Felix könnte noch gehen, mal gucken, wo der landet. Morata, wer weiß, wobei der jetzt auch nicht das Mega-Beispiel ist für Techniker. Da sieht man einfach auch, wie finanziell angeschlagen die Liga ist. Ich glaube, mit, wie war die Zahl? 367 Millionen Euro hat La Liga deutlich am wenigsten ausgegeben von den Top-Ligen. Selbst die Bundesliga hat fast doppelt so viel mit 650 Millionen. Serie A 730 Millionen hat wirklich doppelt so viel ausgegeben. Also das La Liga beschneidet sich einerseits auch selbst. Der CVC-Deal hat scheinbar nicht so funktioniert, wie das sein sollte, weil also in Stadioninfrastruktur wurde investiert und das macht mir auch Hoffnung. Jetzt Betis hat auch einen neuen Entwurf rausgebracht und wird jetzt ab nächsten Sommer umgebaut. Toll, weiter so. Aber ja, ansonsten siehst du trotzdem, alle Vereine, die da mitgemacht haben, können nicht viel aktiv sein auf dem Transfermarkt durch das Financial Fairplay, was ja an sich eine gute Idee ist. Geißelst du dich trotzdem mehr und ich glaube jetzt, wer war es? Irgendein Neuzugang konnte immer noch nicht, Marc Bartra konnte noch nicht registriert werden bei Betis. Also das zwingt dann auch viele Vereine zum Verkauf und immer wieder auch, wenn du schon mal einen Spieler hast mit Marktwert, ab damit, Hauptsache irgendwie, um den Laden am Laufen zu halten. Also La Liga hat jede Menge Probleme, mal noch abgesehen mit diesem öffentlichen Streit zwischen Tebas und Rubiales und den etlichen Rassismus-Eklats letztes Jahr und dass so viel veraltet ist, merkst du einfach, dass die Qualität der Spieler, der Mannschaften leidet. Gestern Betis Atletico, hatte ich mich drauf gefreut, nebenbei ein bisschen Hogwarts Legacy gezockt, aber ich habe auch nicht viel verpasst. Es gab in diesen 90 oder mittlerweile sind es ja eher 115 Minuten mit Nachspielzeit, gab es einen einzigen Schuss aufs Tor. Und das von zwei Mannschaften, wo du eigentlich sagst, die haben noch ein bisschen Qualität. Also da, ja, David, so eine genaue Antwort gibt's nicht, warum so wenig Tore fallen, aber es gibt halt viele Belege und auch Luca hatte uns gefragt, findet ihr persönlich die La Liga noch attraktiver als die Bundesliga? Er schreibt, also ich persönlich finde, auch wenn es ein bisschen schmerzt, dass die Bundesliga sehr aufgeholt hat und momentan etwas stärker ist. Das ist die harte Realität, das zeigen ja nicht nur die Torstatistiken, sondern auch wie so vom Entertainment, von der Stimmung einfach in den Stadien, was da so los ist. In der Liga hast du einfach teure Preise und dann irgendwie, wenn nicht mal bei Barca beim ersten Spieltag das Stadion ansatzweise ausverkauft hat, war, dann sind die Probleme riesig und der Liga-Präsident sagt trotzdem immer wieder davon, wir haben die beste Liga und die haben nicht mal eine Goal-Line-Technologie. Also dieser Monolog von mir kann ewig weitergehen und ich werde immer noch 20 andere Sachen rauspacken. Das ist, ja. Jetzt musst du noch sagen, Alex, warum trotzdem alle weiter La Liga schauen und Tiki-Taka anhören sollen.
Also, um die Frage auch zu beantworten, ich finde die Premier League attraktiver, ich finde auch die Bundesliga vom Sportlichen attraktiver. Die Vereine nicht, weil einfach 10 von 18 Vereinen sehr, sehr unattraktiv sind in der Bundesliga. Die Wolfsburgs dieser Welt und wie sie alle heißen. Aber sportlich ist die Bundesliga attraktiver. Auch von der Fankultur ist es natürlich 10-mal geiler, das, was in Deutschland passiert, als in Spanien. Ich finde auch die italienische Liga, ehrlich gesagt, attraktiver mittlerweile. Da wird Spanien einfach abgehängt. Ich finde es wirklich kurios, dass Spanien nach wie vor diesen unfassbaren, unerklärlichen Rekord in Europa hat, dass sie jedes Finale immer gewinnen und ständig die K.O.-Spiele gewinnen. Ich glaube, jetzt Sevilla ist Finale in der Lage. Ja. Genau, war ja die große Ausnahme nach, keine Ahnung wie viel, 20 Jahren, wo sie endlich mal die Spanier ein Finale verloren haben. Mhm. Aber ansonsten gewinnen sie ja immer diese Knockout-Spiele gegen die Engländer, Deutschen, Italiener, alle. Und das ist mir ehrlich gesagt völlig unerklärlich, wie das so sein kann. Weil für mich drei andere Ligen über der spanischen Liga stehen, aus den eben genannten Gründen und noch mehr, also allein Fankultur. Das trägt ja auch zu einer Attraktivität der Liga bei, nicht nur das Fußballerische auf dem Platz, sondern wie viele Leute sind im Stadion und die spanischen Stadien sind halt einfach dreiviertel leer, häufig, was wiederum damit zu tun hat mit den Eintrittspreisen, natürlich mit den teilweise fanunfreundlichen Anstoßzeiten, mit der ganzen fanunfreundlichen Organisation, dass du teilweise eine Woche vorm Spiel nicht weißt, wann das Spiel stattfindet, weil es noch keine Terminierung gibt. Ja. Dann verschieben sie es drei Tage vorher von Freitag 19 Uhr auf Sonntag 23 Uhr. Dann die komplette Organisation schlechthin. Also da gibt es so viele Sachen, die damit reinspielen. Der Fan wird gemolken, der Fan ist nur, der stört eigentlich nur beim Sport. Also diese Liga hat Attraktivität leider sehr, sehr abgebaut. Aber warum sollen sie es anschauen, damit sie hier jede Folge mithören können, wenn wir uns darüber auskotzen, was schlecht lief. Ja. Oder natürlich, wenn wir ausnahmsweise mal das ein oder andere Spiel loben. Ja. Wobei, gab es so viel zu loben.
Was da heute. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, bei Real können wir vielleicht später loben. Aber auf jeden Fall habe ich noch eine Feel-Good-Story vorbereitet und was ein bisschen vielleicht auch den unseren Zuhörern, Zuhörerinnen ein kleines Lächeln noch ins Gesicht zaubern wird. Denn es ist vielleicht sogar die Feel-Good-Story des Sommers zwischen all diesen Transfers von Neymar und Mané nach Saudi-Arabien und all den anderen. Wir reden ja nicht nur von Alster, sondern auch irgendwie in den 20ern Spielern, die da hingehen. Ist einer zurückgekehrt, frisch aus der Wüste, von Al-Sadd. Santi Cazorla ist wieder in Spanien. Der ist mittlerweile 38 Jahre alt, hat die letzten 3 Jahre, wie gesagt, bei Al-Sadd gespielt und der hat jetzt bei seinem Jugendclub unterschrieben, bei Real Oviedo. Für den hat er noch nie ein Profispiel verpflichtet, wurde eben dort nur ausgebildet und jetzt kommt er zurück. Das ist schon mal eine schöne Sache und das zu ganz besonderen Bedingungen. Also erstmal, sein Vertrag ist ausgelaufen, deswegen ablösefrei. Er kassiert nur das Mindestgehalt, das, was von La Liga vorgeschrieben ist. Also er hätte wahrscheinlich auf noch mehr verzichtet, aber nee, La Liga schreibt vor, nee, es muss hier Mindestlohn geben, was ja okay ist an sich. Er hat seine Bildrechte komplett abgetreten. Aha, guck mal an, Herr Mbappé, auch sowas ist möglich. Er will sogar, dass von den Trikotverkäufen mit seinem Namen sollen 10% in die Jugend fließen. Hat er sich auch irgendwie in den Vertrag eintragen lassen. Also das war alles so in der Pressemitteilung von Oviedo wurde das niedergeschrieben. Also da schon mal, was für ein Macher. Santi Cazorla ist zurück, steht ja auch für guten Fußball, auch wenn man ihn jetzt nur in der zweiten Liga sehen wird. Und am Wochenende, da hat Oviedo 1-1 gegen Ferrol gespielt, da war er noch nicht im Kader. Logisch, ist ja noch ganz neu. Aber das ist doch mal eine schöne Nachricht aus Spanien.
Das ist echt eine schöne Nachricht. Und wir beide sind ja eh Fans davon, wenn jemand zu seinem Jugendverein zurückkehrt, zu seinen Wurzeln zurückkehrt und seine Karriere nicht etwa in der Wüste beendet. Sondern eben in der Heimat. Ne? Sind wir da neigen wir eh dazu, das sehr, sehr gut zu finden. Von daher gefällt mir das persönlich sehr, sehr gut. Und dann, wenn das natürlich so macht, dass er auch da ne, die Kohle einem guten Zweck, also dem Verein zugutekommen lässt, die er so verdient oder die durch ihn kassiert wird, ist das eine umso schönere Story. Also ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Ob er jetzt fußballerisch natürlich noch einen Tank hat, kann ich jetzt schwer beantworten, muss man abwarten. Aber es ist nur zweite Liga. Ne? Da sollte er schon noch die Fäden ein bisschen im Mittelfeld ziehen können.
Ja. Genau, genau. Also, soweit da noch eine Feelgood-Story. Und jetzt haben wir über hier 40 Minuten schon um von der neuen Folge noch gar kein Spiel vom zweiten Spieltag wirklich besprochen, wobei es auch viel Übersichtliches natürlich wieder dabei war. Wir können ja mal mit einem Freitagsspiel anfangen. Also vom Mallorca Villarreal müssen wir nicht viel reden. Das hätte auch wunderbar 0-0 sein können. Am Ende weiß Gerard Moreno selbst nicht, wie er das Tor macht. Villarreal da einfach weiter Probleme für Tore zu sorgen, weil sie einfach etliche Spiele abgegeben haben. Das andere Spiel hätte auch ganz gut 0-0 werden können. Valencia gegen Las Palmas. Am Ende hat Valencia 1-0 gewonnen. Valencia ist damit Real Madrid die einzige Mannschaft, die beide Spiele gewonnen hat. Rayo könnte heute Abend noch nachlegen. Und wir hatten einen Patreon dabei, der war vor Ort dabei. Das war der Dominik, der hat uns geschrieben, hier hinterm Tor hat er gesessen, 25 €, das ist ja schon mal okay. Und er schreibt uns, spielerisch war es keine Glanzleistung von Valencia im Mittelfeld, zu oft und zu einfach den Ball verloren, keine Gefahr über die Flügel und auch Hugo Dodo vorne in der Spitze war mehr als nur abgemeldet. Was ich aber schon sagen muss, ist, dass Las Palmas vor allem im Mittelfeld mit dem Ball deutlich stärker war als Valencia. Eine Frage hätte ich jedoch dennoch, wisst ihr, was mit den Ultras von Valencia los ist? Eine Seite hinterm Tor war nämlich komplett leer und auch die Stimmung im Stadion war dementsprechend sehr leise. Das, lieber Dominik, kann ich dir schnell beantworten. Das ist noch die nachträgliche Strafe für die rassistischen Beleidigungen gegen Vinicius Junior. Damals hatte Valencia, glaube ich, eine Sperre von 5 oder 6 Spielen bekommen des einen Blocks. Also das ist nicht mal die komplette Kurve da, sondern nur da unten dieser Bereich, wo halt natürlich hauptsächlich die Ultras oder hauptsächlich Fans sind. Diese Sperre wurde dann reduziert von, ich glaube, 5 auf 3. Also es könnte jetzt schon das letzte Heimspiel gewesen sein. Vielleicht ist es dann im nächsten ein Heimspiel schon wieder anders, aber das ist noch von dieser Vinicius-Sache, dem Eklat damals. Aber ich hätte jetzt fast ein bisschen Dominik widersprochen, weil ich fand es spielerisch für Valencia-Verhältnisse fast schon okay, weil ich habe letztes Jahr so viel lange Bälle gesehen oder irgendwie auch nur den Kontakt suchen mit dem Gegenspieler und irgendwo fallen, Freistoß, Elfmeter hoffen, sondern es war ein bisschen aktiver gefühlt, ein bisschen Pressing hat man gesehen und ich meine allein die Statistik 6-1 Schüsse aufs Tor aus Valencia-Sicht zeigt dir schon mal, dass da ein bisschen aktiver vielleicht gedacht wird aktuell, trotzdem natürlich noch vorne jede Menge Streuung in den Abschlüssen, viel überhastet ist dabei auch, Hugo Dodo irgendwie ein bisschen zu überdreht, wild dabei gewesen, Nervosität, es ist einfach die jüngste Mannschaft der Liga. Es hätte trotzdem 0-0 werden können, aber ich glaube, es war dann ein dummer Handelfmeter von Las Palmas, hat dann den Sieg beschert, sodass man jetzt bei Valencia sagen kann, 2 Siege zum Start, das gab es zuletzt 2011, also oho, da ist doch hier neuer Meisterschaftsanwärter. Nein, ich glaube, Alex rückt vielleicht von seinem Abstiegskurs ein bisschen ab, aber das hat immer noch lange nichts zu bedeuten, nur weil jetzt Valencia mal die ersten 2 Spiele knapp 1-0 gewonnen hat.
Davon bin ich direkt abgerückt, denn ich habe 1-0 getippt. Ich hatte das Ergebnis richtig, ja, ja. Also sofort das Vertrauen zurück in Valencia und den Sieg getippt. Lag aber ehrlich gesagt hauptsächlich an Las Palmas. Denn ich hatte es ja, glaube ich, in der großen Vorschau erklärt, die haben viel den Ball, aber wenig Ideen im Spiel nach vorne. Also, die schießen schon mal kein Tor. Valencia kassiert ja auch recht wenig Tore unter Baraja, ne? Vor allem zu Hause. Die sind ja unbequem und schwer zu bespielen und haben in letzter Zeit einfach das Glück, dass sie die eine Glocke mehr machen als der Gegner. Deswegen war hier für mich 1-0 das logische Resultat, vor allem weil Valencia ja überrascht hat bei Sevilla letzte Woche. Mhm. Deswegen habe ich Valencia direkt das Vertrauen ausgesprochen und das Ergebnis richtig getippt. Das einzige allerdings am ganzen Spieltag bisher für mich. Aber immerhin.
Das einzige richtig, oder was meinst du?
Ja, genau, das einzige richtige Ergebnis, das ich getippt habe.
Mit 4 Punkten, ja.
Ja, ja, genau.
Drei andere, die Tendenz richtig.
Bei Kicktipp, ganz genau, ja.
Ja, okay. Wir sind beide so auf Platz 94 mit jeweils 20 Punkten ohne Roger Lito. Er holt sich wohl den Spieltagssieg mit 21 Punkten. Ich glaube, da kommt erstmal keiner ran. Auch wenn wir heute Abend natürlich noch 2 Spiele haben. Alaves gegen Sevilla und Granada gegen Rayo. Aber da Roger Lito erstmal Platz 1 übernommen. Ist ja noch alles früh. Ich glaube, Valencia wird jetzt nicht unter den Top 4 bleiben. Nein, das wird auch noch weiter nach unten gehen. Aber wie gesagt, zumindest ein bisschen Hoffnung kann ich machen, weil das war spielerisch okay. Es ist immer noch viel Jugend und Nervosität dabei und es fehlt immer noch was im Kader. Ich glaube, auch Baraja hatte da schon was gefordert. Aber gut, was hat man denn noch am Spieltag? Wir können vielleicht noch eine krasse Szene vom Spiel, vom Osasuna-Spiel kurz mit reinnehmen. Osasuna gegen den Athletic Club. Kleines, so halb baskisches Derby. Athletic Club hat 2-0 gewonnen. Und ja, wir hatten das Thema von wegen, La Liga hat mehr Treter als Techniker. Und selbst wenn du dann mal ein paar Trickser-Techniker hast, die ein bisschen Talent haben, dann haben die auch andere Probleme wie Nabil Fekir oder in dem Fall war es Jimmy Avila, denen einfach öfter mal die Sicherung durchbrennen, die so viele rote Karten schon gesammelt haben. Jetzt war es eben Jimmy Avila, der mal wieder ausgerastet ist. Ich weiß gar nicht, wen er da mit beiden Füßen so auf den Fuß gesprungen ist, komplett krank. Ich glaube, selbst Arrasate, der Osasuna-Trainer, hat nach dem Spiel gesagt, das ist nicht Osasuna. Das ist aber irgendwie La Liga, wo halt selbst die ein bisschen was drauf waren, doch zu oft durchdrehen. Ich meine, das ist der zweite Spieltag und du hast 0-2 zurückgelegen, haust dann so einen raus.
Ja, das ist vor allem Jimmy Avila, wie er lebt und lebt. Falls du dich erinnerst, gab es einen ganz, ganz besonderen Artikel bei ESPN. Wir haben ihn damals mit Tiki Taka geteilt, wo so sein Lebensweg aufgezeichnet wurde, dokumentiert wurde, dass er da in Südamerika eine schwere Kindheit hatte, um es mal so zu sagen. Ich muss mal gucken, ob ich den Artikel wiederfinde, weil ich habe jetzt nicht mehr alles im Kopf, was da drin stand. Ja. Dass er da irgendwie sich bezahlen ließ dafür, dass er, keine Ahnung, Elfmeter schoss und so und dass er Drogen verkauft hat und keine Ahnung was. Mhm. Also richtig, richtig harte Kindheit. Und ja, das sieht man leider auch ab und zu in Szenen, in denen ihn komplett die Sicherung durchbrennen. Es war die Nachspielzeit in einem verlorenen Spiel. Es steht 0-2, es ist die Nachspielzeit und er springt mit beiden Beinen mit offener Sohle in einen Zweikampf und sieht völlig zu Recht rot. Also absolut gesundheitsgefährdend und nicht das erste Mal, dass er sowas macht. Er hat sogar im Training ist er einmal reingesprungen in eine auf Kniehöhe mit offener Sohle. Gab es ein Video von auf Twitter von einem Jahr oder 2 Jahren. Im Training gegen den eigenen Mitspieler ist er auch schon mal reingesprungen, wie ein Geisteskranker. Also dem Erziehung hilft da ja eh nicht mehr, aber den musste jetzt erzieherisch mal wieder 3, 4, 5 Spiele sperren.
Jupp, und dann hält das vielleicht wieder 10 Spiele und dann mal gucken. Okay, wir gehen jetzt mal weiter zu den beiden Top-Teams. Zum FC Barcelona, der hatte ein besonderes Spiel, nämlich sein Debüt mehr oder weniger im Estadi Olímpic Lluís Companys, dem Olympiastadion in Barcelona, weil das Camp Nou ja seit Sommer umgebaut wird für mindestens ein Jahr. Ja, erstmal das Spiel an sich wäre irgendwie für beide was drin gewesen. Ter Stegen musste ja auch einmal krass parieren, aber Barca blieb geduldig, ne? Hat am Ende die Chance gemacht. Schicke Kombination, Pedri auf Gündogan, der direkt zurück, bam, bam, bam. Das ging dann zu schnell für Cadiz. Aber irgendwie so richtig Stimmung ist da nicht aufgekommen. Das Olympiastadion, wie viele passen rein? 55.000 und es waren so 39.000 drin, also 70%. Und das im ersten Pflichtheimspiel. Ihr hattet ja schon diese eure Billigtrophäe, aber hätte man sich jetzt auch irgendwie als Verein, als Mannschaft anders erhofft, dass da ein bisschen mehr Stimmung und irgendwie Fans da sind, oder?
Ja, das ist das ganz große Thema. Die Fans des FC Barcelona, die wollen nicht in dieses Stadion. Es ist ja am Montjuïc-Berg, das Stadion, in dem auch 92 Olympia abgehalten wurde, die Olympischen Spiele. Und in dem auch Espanyol mal spielte, dann war es ja verwaist. Viele, viele Jahre kein Verein spielte drin. Jetzt ist Barca dahin umgezogen, notgedrungen. Und eigentlich ja ist nicht so die schlechte Variante, denn es ist ja nicht ab vom Schuss. Du, von Plaza España kannst du eine Viertelstunde hinlaufen. Es hat ein schönes Panorama. Es ist, wie gesagt, ja durchaus mitten in der Stadt. Aber es kommt überhaupt nicht gut an bei den Fans. Absolut bemerkenswerte, im negativsten Sinne Zahlen. Nämlich, sie haben Barca händeringend Dauerkarteninhaber gesucht. Normalerweise kannst du dich von denen ja nicht retten und du kommst gar nicht normal. Du kommst nicht an eine Dauerkarte normal. Ja. Barca hat zwischen 60.000 und 80.000 Dauerkarteninhaber im Schnitt im Camp Nou. Letztes Jahr waren es angeblich 80.000. Ja. Das ist eigentlich ein viel zu hoher Schnitt, ne? weil du ja dadurch die Tageskarten stark beeinschränkst, dass du die kaufen kannst und dann schnell die Preise in die Höhe. Das ist ja fast schon das Geschäftsmodell leider. Ja, also normalerweise hast du kein Problem, Dauerkarten an den Mann zu kriegen. Im neuen Stadion schon. Sie hatten letztes Jahr 80.000 Dauerkarten verkauft. Und jetzt im neuen Stadion, Achtung, 17.500 ist die Zahl.
Was?
Ja, 17.000 Dauerkarten verkauft. Wow. Zum Vergleich, Real Madrid 60.000 Dauerkarten. Ja. Atletico Madrid fast 60.000 Dauerkarten. Ich glaube 59 oder irgendwas. Das sind
die Großen.
Ja, Barca ist ja ein Großer, ne?
Ja, aber...
Barca 17.000 Dauerkarten, damit haben sie weniger als Valladolid, weniger als Espanyol, sogar weniger als Oviedo. Das sind alles drei Zweitligisten.
Donnerwetter, ja.
Das ist ein Zweitliga-Dauerkartenschnitt, den Barca da hat. Das ist peinlich. Also will offenbar einfach niemand in dieses Stadion. Barca hat übrigens sogar die Dauerkarten teilweise halbiert. Also es gab wirklich krassen Rabatt. Klar, es gibt Plätze, die teurer sind, aber es gibt wirklich viele Plätze, die sehr, sehr günstig sind, die teilweise günstiger sind als Dauerkartenpreise in der zweiten deutschen Bundesliga. So beim ersten FC Nürnberg zahlst du teilweise mehr für deine Dauerkarte als beim FC Barcelona. Und trotzdem haben die nur 17.000 Dauerkarten verkauft. Verrückt.
Ja, mal gucken, ob sich das noch einpendelt. Ich jedenfalls freue mich drauf auf den Klassiko im Oktober. Da will ich zumindest hin, einfach auch um den Ground abzuhaken. Und ich weiß nicht, so schlimm, also von der Lage und wie es aussieht, ich finde es nicht so schlimm. Aber gut, da ist vielleicht der Katalane vielleicht doch zu faul, den Berg zu besteigen. Wir haben da auch noch jemanden vor Ort gehabt. Alex, den kennst du ganz gut, der uns auch noch was geschickt hat. Fang du mal an.
Ja, Basti Quettner, unser Barca-Welt-Redakteur. Ja. Weilt aktuell in Barcelona und war tatsächlich beim Eröffnungsspiel im Olympiastadion vor Ort auf dem Montjuïc und hat uns da ein paar Eindrücke geschickt, denn das Thema Anreise ist ja ein recht großes. Du kannst nicht mit Bus, Auto oder Bahn zum Stadion kommen. Man kann nur laufen. Man muss also mit der U-Bahn bis Plaza Catalunya fahren oder mit dem Bus. Und von dort muss man, ich glaube, rund eine Viertelstunde laufen. Und das ist auch so ein Thema, also die Anreise. Und ja, generell hat uns Basti mal seine Eindrücke geschickt vom Stadion oder vom ersten Spiel im Stadion. Und das hören wir uns, glaube ich, jetzt mal an. Ne?
Okay.
Hallo zusammen. Ich war gestern bei Barca gegen Cádiz im Stadion, dem ersten Spiel im Montjuïc, im Olympiastadion für Barca. Und es war eigentlich ganz cool, also Stimmung war gut, war eigentlich auch ganz gut gefüllt. Also unten gerade bei den, in der Kurve, die unteren Plätze, waren dann doch relativ viele leer, also die ersten 10, 15 Reihen. Was daran liegt, dass man da halt nicht so gut sehen kann. Gerade im Unterrang, im Oberrang konnte man eigentlich gut sehen. Man sitzt natürlich ein bisschen weiter weg als im Camp Nou, aber alles in allem war es doch ganz gut. Transport dahin hat super funktioniert, ich bin mit der U-Bahn gekommen und dann fährt man halt vom Plaza España Montjuïc hoch, kann man halt entweder zu Fuß hochlaufen oder mit Rolltreppen hochfahren. Das hat geklappt, auch Rückweg ebenso. War natürlich relativ voll und dann die Wege runter vielleicht ein bisschen beengt, also ein bisschen mehr los als am Camp Nou am Ende. Aber dann unten am Ende vom Montjuïc hat sich dann alles verteilt. Ein paar sind in die U-Bahn, andere zu Bussen, viele sind dann so zu Fuß in die Stadt gegangen. Sodass dann auch die U-Bahn am Ende nicht wirklich voll war.
So weit zum Olympiastadion. Ich jedenfalls freue mich drauf, wenn ich im Oktober da bin zum Klassiko, aber auch mehr, um den Ground abzuhaken. Aber ich finde es einfach sowohl Lage als auch irgendwie Optik des Stadions nicht so verkehrt. Aber gut, wir bleiben mal ein bisschen beim Sportlichen. Da hat uns auch noch Luis Scholl noch eine Nachricht geschrieben, so für nach dem Spiel gegen Cádiz. Für wie wichtig, vielleicht sogar auch nötig, würdest du, Alex, eine Verpflichtung von Cancelo oder auch Joao Felix halten? Das Spiel an sich war meiner Meinung nach zumindest eher so lala. Jetzt kommst du.
So lala war es auch gegen Retafe, da war es noch dürftiger offensiv. So schlecht war es jetzt nicht, aber so prickelnd war es auch nicht. Sie hätten auch führen können, ne? Da gab es zwei Monster-Saves von Konan, dem Retter, Konan, dem Torwart im Tor, die wirklich kaum ein anderer macht. Also Barca hätte auch führen können, aber insgesamt, ja, war es offensiv trotzdem wieder übersichtlich, was Barca da geliefert hat. Bemerkenswert übrigens auch, dass der 16-jährige Lamine Yamal startete, den Vorzug bekam vor Ferran Torres, vor Ansu Fati und vor Es Abde, die ja eigentlich in der Hierarchie vor ihm stehen sollten. Zumindest Ferran Torres und Ansu Fati, nee, da wird der 16-Jährige auf den Rasen geschickt, weil der eben Trickreichtum hat, Dribbelstärke, 1 gegen 1, diese Unbekümmertheit, die Barca auch einfach benötigt, die Barca nicht hat, nachdem Dembélé jetzt weg ist. Rafinha ist ja gesperrt, fehlt ja auch noch einer. Also das war schon mal bemerkenswert. Das ist ein ganz klares Ausrufezeichen von Xavi, ne? Dass da der 16-Jährige einen Vorzug bekommt und ein gutes Spiel machte. Ja. Und auf der anderen Seite war aber kein offensichtlicher Dribbelkünstler geboten. Also ja, mal spielte auf der rechten Seite, auf der linken war keiner, weil Xavi wieder sein Vierer Mittelfeld auspackte. Mit Pedri, mit Oriol Romeo, mit Gündogan, mit Gavi. Natürlich sind Gündogan und Gavri Kreativspieler, hat man ja beim 1-0 gesehen, aber insgesamt hätte man sich schon wünschen dürfen, dass dann noch ein Offensivspieler links außen wirbelt. Er hatte wieder die Option gewählt mit Balde, dem Linksverteidiger, der da viel, ne, hinterläuft und durchstartet. Aber man kann da durchaus mal ansprechen, wie wäre es in so einem Spiel mal mit einem richtigen Flügelspieler, also Ansu Fati von Beginn an oder eben Es Abde. Mhm. Also das ist schon eine Option und dann bist du natürlich dann schon schnell beim Thema, ja, vielleicht brauchen sie noch einen, weil offensichtlich ist ja Xavi nicht ganz happy mit seinen Offensivoptionen, also mit Fati und Ferran Torres, die sehr, sehr wenig spielen, die sehr, sehr wenig beginnen dürfen vor allem. Aber braucht es jetzt unbedingt Felix, der ja auch eher, ja, der Typus hängende Spitze ist, also eher, ne, so im Zehn, genau, eher innen als außen und vielleicht passt er nicht 100%. Vielleicht ist er Ansu Fati zu ähnlich, der auch innen noch mal einen Ticken besser funktioniert als außen. Den Xavi scheinbar auch nicht. Oder zuletzt, als er Ansu brachte, hat Ansu immer zentraler gespielt, so im halblinken Zehnerraum, als halblinker hängender Stürmer. Also nicht der klare Linksaußen, ne, wie man ihn kennt. Also und da würde ich behaupten, funktioniert Felix auch am allerbesten. Also er ist dann schon irgendwo große Konkurrenz für Ansu Fati, vielleicht auch sehr, sehr ähnlich zu ihm. Braucht sie ihn dann unbedingt? Also sind schon gute Fragen, die eigentlich so richtig nur Xavi beantworten könnte. Ne?
Ich glaube, auf jeden Fall bräuchte es noch einen Lewandowski-Fütterer, weil der doch wieder ein bisschen sehr in der Luft gehangen hat. Ja, Retafe und Cádiz sind noch nicht unbedingt, sind eher undankbare Gegner zum Auftakt. Da wurde Lewandowski wieder hart bearbeitet in beiden Spielen. Aber ja, so viele Bälle kriegt er halt auch nicht, wenn da jetzt auch ein Dembélé nicht mehr da ist. Und bin ich gespannt, was da noch passiert. Aber glaubst du, ein Cancelo wird wirklich realistisch oder könnte wirklich passieren, dass da Verhandlungen stattfinden?
Also von dem würde zum Beispiel Lewandowski profitieren, weil er unfassbar flankenstark ist. Ne? Ja. Mit dem Außenriss, mit links, der haut sehr scharf vors Tor, der zuckert dir ein Ding auf den zweiten Pfosten. Also er ist ja wirklich ein Zulieferer sondergleichen. Ist ja auch mehr Mittelfeldspieler als rechts oder als Außenverteidiger. Kann sowieso auch auf beiden Seiten. Also ich glaube, da würde Lewandowski von so einem Zuspieler sehr, sehr profitieren. Ansonsten Ansu ist ja auch eher, genau wie Felix, das sind ja jetzt auch nicht die Passmaschinen oder die kreativen Spieler à la De Bruyne, ne? die einen tiefen Ball spielen dir in den Lauf. Das sind dann eher Pedri und Gündogan. Die beiden sind auch eher so Einzelspieler. Ne? Also, ja, bin ich schon irgendwo bei dir. Er bräuchte noch einen Zulieferer. Also für den Lewandowski selbst ist der Dembélé-Abgang, glaube ich, schon sehr, sehr bitter. Tut sich auch schwer, hängt in der Luft, wirkt auch nicht tausendprozentig so scharf, also auf Englisch sharp, ne? Fokussiert. Wie sonst, ab und zu verspringt ein bisschen der Ball oder braucht zu lange in der Übersetzung, bis er weiß, was er damit machen soll. Also ja, so hundertprozentig in der Saison ist er noch nicht angekommen. Der gute Mann wird heute übrigens 35, herzlichen Glückwunsch. Also auch nicht im jüngsten Alter mehr. Da gibt es einen kleinen Decline natürlich. Also ja, da sind schon ein paar Baustellen dabei bei Barca in der Offensive oder ein paar Fragezeichen. Und Xavi hat noch nicht alle Antworten gefunden.
Ja, noch haben wir ja irgendwie 10 Tage Transferfenster und ich glaube, mittlerweile dürften alle registriert sein bei Barca zumindest, auch wenn das irgendwie immer eine enge Sache ist und mal gucken, wer da jetzt noch verlängert. Ich glaube, Ter Stegen winkt ja was und dann erstmal wieder auf Gehalt verzichten, damit andere registriert werden können, bla. Also das wird speziell in La Liga noch so eine Sache, wo noch lange nicht alle Spieler registriert sind. Real Madrid hat ja auch noch mehr oder weniger ein paar Baustellen, zumindest gibt es so ein paar, was für Fans offensichtliche Baustellen sind, das ist die Offensive, da noch ein bisschen Erfahrung, Effektivität, ob das ein Mbappé ist oder Neuner, Rechtsverteidigung fordern viele noch immer oder einen Militao-Ersatz, aber ja, die Realität ist eine andere, dass da mehr oder weniger der Transfermarkt eben nach Kepa, der ja auch schon der 6. Neuzugang immerhin ist, was ja für Realverhältnisse die letzten Jahre ziemlich viel ist, mehr oder weniger geschlossen ist, also wie erwartet, befürchtet fast schon, wird da kein Militao-Ersatz kommen, man setzt da eher auf die Jugend oder, naja, sind wir realistisch, eher dann Carvajal oder Mondi mal im Zentrum ausprobieren, sollte es noch irgendwie ein, zwei Ausfälle geben und Rechtsverteidigung sowieso nicht, weil da ist das Warten weiter auf Hakimi und Carvajal hat jetzt die ersten Spieltage richtig groß aufgespielt, vielleicht steckt doch noch was in ihm drin und er ist doch noch ein bisschen schneller wieder geworden und ja, Offensive merkt man, ach ja, es sind vielleicht nominell nur 4 Angreifer im Kader, aber jetzt haben wir da einen neuen Spieler in der Liga, der hat 2 Spiele gemacht und schon 4 Torbeteiligungen, Jude Bellingham, wow, was der für Furore jetzt schon sorgt, das ist beeindruckend und ich glaube, das ist noch lange nicht das Ende, also der wird, glaube ich, noch weiter in Spanien viele überraschen, die ihn vorher eben nicht regelmäßig gesehen haben in Dortmund und auch jetzt, er findet sich ja schon ein bisschen neu von der noch deutlich höheren Positionierung, ist auch so selbstbewusst zu sagen, ich bin schon 10-mal besser als ich in Dortmund war. Was jetzt nicht der Mega-Hate ist gegen Dortmund, sondern einfach, dass er schon viel gelernt hat und von Modric und Kroos aufgesaugt hat und einfach jetzt auch höher steht und da auch das Vertrauen kriegt, dann teilweise noch vor dieser Doppelspitze Vinicius Junior und Rodrigo zu stehen, dass er da einfach schon angespielt wird und allein sein 2. Tor da. Kroos hat die Idee, Bellingham klickt's mit ihm, er läuft durch und kommt dann auch an den Ball und setzt sich durch in der Luft. Also der, ja, ich glaube, wir müssen noch einen Nachtrag machen bei von wegen Torschützenkönig-Frage, dass wir vielleicht noch Bellingham mit aufnehmen, wenn er jetzt schon 3 Tore hat.
Ja, wenn ich gewusst hätte, dass der so knipst, hätte ich ihn natürlich da aufgezählt bei unseren Bonusfragen im Kick-Tipp-Tipp-Spiel. Das ist jetzt zu, nee, das können wir nicht mehr nochmal aufmachen und da ändern, dann würden einige drauf umschwenken, aber es ist auch nicht davon auszugehen, dass der ja weiter so knipst, das ist ja Wahnsinn, ne? Dass er in beiden Spieltagen trifft und dann im anderen sogar doppelt. Wobei man ja mal anmerken könnte, bei dem ersten Tor von ihm hätte ich ein paar Zweifel gehabt, dass das so stehen bleibt. Ja, da brauchst du gar nicht mit den Augen rollen. Mein erster Impuls war, hoppla, abseits. Ja, also sah auf mich so aus. Sah so aus, ja. Und der zweite Impuls, der direkt nach dem ersten kam, war, ja, wenn es kein Abseits ist, ist es ein Handspiel. Und dann komischerweise wurde keins von beiden geahndet, oder was ist geahndet, für eben als solches befunden. Sehr zu meiner Überraschung. Also eins von beiden hätte ich mich festgelegt, ist es safe. Entweder Abseits oder Handspiel.
Das Abseitsbild hast du doch gesehen, dass da oben noch ein Verteidiger...
Deswegen sage ich ja, mein erster Impuls war, eins von beiden wird es sein, dass es keins von beiden dann war, hat mich überraschend zurückgelassen, aber okay.
Ja, das war halt die Schulter, dieser Bereich, wo es noch geht.
Ja, ja, es sei wie es sei, der Arm springt raus. Es ist natürlich diese Ärmelbereich, ne? Ärmelbereich. Aber da darf man auch diese Regel nochmal, ehrlich gesagt, ein bisschen überdenken, wenn der Arm so ein bisschen rausgeht und er klar damit den Ball spielen will, stoppen will und sich einen Vorteil verschafft. Naja, hat Geschmäckle, wie ich finde, das Geschmäckle, Tor.
Nein, das war ein legales Tor und hätte jetzt am Ergebnis, glaube ich, nicht mehr viel geändert. Real war mehr dran als Almeria, war ein bisschen cooler im Abschluss. Almeria hohe Streuung und viel vergeben und Lunin auch die ein oder andere Parade, aber Real dann eben doch den Druck immer mehr erhöht. Dann natürlich macht Bellingham das 2. Tor. Am Ende noch Vinicius haut einen Feind raus. Also war ein nettes Spielchen. Natürlich muss auch Arribas vorher treffen, schon nach 3 Minuten den netten Konter. Aber ja, Almeria ist da eben noch eine Mannschaft, der merkt man an. Da ist viel passiert. Transfers, neuer Trainer, die muss ich erst noch finden. Da muss noch ein bisschen Kaltschnäuzigkeit vorne reinkommen. Da weiß ja keiner, wer wo einläuft, wenn die Flanke geschlagen wird. Also bin gespannt, was sie machen. Für mich bleiben sie ja Abstiegskandidat. Hab sie als drittletztes getippt. Aber das Spielermaterial theoretisch ist da und Real Madrid muss ja auch eine Weile kämpfen, aber trotzdem am Ende ein verdienter Sieg. Okay, und jetzt eben Real mit Valencia zusammen an der Tabellenspitze. Die haben beides gewonnen. Rayo könnte, wie gesagt, noch nachlegen. Auch das 2. Spiel gewinnen. Die sind heute Abend im Einsatz. Hast du noch was hier vom 2. Spieltag?
Nee, aber ich habe einen Transfernachtrag, den werden wir aufnehmen, ploppt hier mein Twitter auf. The Athletic schreibt, Barcelona finalisiert den Joao Cancelo Leihdeal. Und da darfst du jetzt durchaus mal dich äußern, weil ich ja weiß, aus sicherer Quelle, dass du auch kleiner Cancelo-Fanboy bist.
Der hat mir das verraten,
ja. Der hat mir das verraten. Und dass du den sehr, sehr gerne im weißen Trikot sehen würdest, aber du wirst ihn im blau-roten Trikot offenbar sehen und das dürfte dir nicht schmecken, Herr Kern.
Das schmeckt mir allein schon nicht, weil ich mich frage, wie könnt ihr so einen Weltstar euch überhaupt leisten? Also klar, Leihe ist nochmal, du musst keine Ablöse zahlen, hast vielleicht nur eine Leihgebühr von 1 Million, das wird auch Barca noch irgendwie haben, aber dem musst du ja auch trotzdem irgendwie seine, keine Ahnung, 10 Millionen netto bieten, einem Weltstar wie Cancelo, also einen der besten Außenverteidiger, der beide Seiten einfach kann, den hätte ich natürlich gerne gehabt, weil einfach Carvajal ein bisschen in die Jahre gekommen ist und puh, ja, wäre bitter. Aber hey, würde vielleicht das Niveau der Liga, was wir am Anfang hatten, wieder ein bisschen erhöhen, wenn doch noch der eine oder andere Kicker kommt, der auch kicken kann und nicht nur treten. Von dem her, meinetwegen, dann freut sich auch Lewandowski und sorgt für einen spannenden Meisterschaftskampf.
Ja, ich will es aus Real Madrid-Sicht mal formulieren, nachdem du es eher nicht gemacht hast. Ich finde das eine Fehlentscheidung von Real Madrid, Cancelo nicht zu holen, wenn der als Laie auf dem Markt ist, als Laie wohlgemerkt. Der kostet keine 50 oder 60 Millionen jetzt, also würde er wahrscheinlich vielleicht, wenn du ihn verpflichtest, das weiß ich jetzt nicht, wie der die Kaufoption dann aussehe oder sieht von Barca, aber wenn er als Laie auf dem Markt ist, vielleicht ohne Risiko, weil wenn du nur eine Option dir sicherst, musst du ihn ja nicht mal kaufen. Ja. Also sollte Barca eine Option statt eine Obligation bekommen, ist das ja minimales Risiko. Und dann musst du als Real Madrid, finde ich, ihn holen.
Ja.
War wenn schon du im bedenkst, Winter
das gleiche Thema. Ja.
Genau, aber wenn du bedenkst, dass Carvajal schon seit Jahren wackelt und immer wieder Fehler macht und verletzungsbedingt häufig ausfällt und die Leistungen nicht immer top sind, er hat immer natürlich eine gute Phasen, aber er hat wirklich auch schwache Phasen oder verletzte Phasen. Und auf links hast du, wie ich finde, auch Bedarf, da du ja Alaba jetzt safe in die Mitte ziehen musst. Da hast du ja keine Option mehr, dass du Alaba mal als Linksverteidiger aufstellst. Also da könnte er dir ja situativ auch helfen, wenn der ein oder andere da mal ausfällt oder du einfach rotieren möchtest oder einfach ja, da mit der Leistung mal unzufrieden bist von Mondi oder von wem auch immer. Ja, du hättest also ja einfach diese Option, ihn auch auf links nochmal aufzustellen.
Ja.
Ich finde, Real Madrid hat da geschlafen, sage ich ganz ehrlich.
Ja, ganz offensichtlich. War schon im Winter der Fall und jetzt auch wieder, aber ja, ist dann doch Onkel Florentino ein bisschen knauserig. Ein Platz wäre ja theoretisch im Kader, dann hätte er halt den 9 bekommen, aber gut, das ist jetzt, ja, ist schade. Aber wenn das so sein soll, kann ich da nur gratulieren zu einem Top-Transfer. Mal schauen, was am Wochenende so ist, ob er schon spielt. Ihr seid ja am Sonntag Villarreal gegen Barca. Nettes Spielchen, vielleicht nicht ganz so viel eklige Szenen wie zuletzt die ersten beiden Spieltage. Am Sonntag ist auch Athletic gegen Betis, kann man sich notieren. Real Madrid ist schon am Freitag in Vigo im Einsatz. Wiedersehen mit Rafael Benitez, der bisher noch nicht so glücklich ist, glaube ich. Was haben sie, einen Punkt geholt aus den beiden Spielen? Jo.
Du, der ist schon glücklich, weil den Punkt, den sie jetzt San Sebastian geholt haben, den haben sie in der Nachspielzeit geholt. Oscar Mingueza, Ex-Barca-Boy, hat Celta einen sehr überraschenden Punktgewinn gesichert. Denn bei Real Sociedad musst du erstmal punkten, musst du überhaupt erstmal ein Tor schießen. Die sind ja so unfassbar heimstark und vor allem ein Bollwerk zu Hause. Und da eben das unglückliche 1:1 reingestochert in der Nachspielzeit von Mingueza. Also da ist man schon recht happy, glaube ich, bei Celta aktuell.
Ja, offensichtlich. Und dann haben wir am Montag noch kleines Derby in Madrid. Rayo gegen Atletico. Schauen wir uns das dann mal noch an. Da werden wir uns dann natürlich auch wieder hören nächsten Montag. Das war erstmal unsere Folge zum zweiten Spieltag. Wieder ein bisschen mit Überlänge, mit auch einem O-Ton aus Barcelona, mit Frauennationalmannschaft hier und Santi Cazorla. Es gibt auch gute Geschichten, aber liebe Leute, auch nicht so viel Positives. Aber das ist Tiki-Taka, auch das wird man hier immer wieder hervorheben. Dann können das vielleicht auch darauf verzichten, der Liga zu schauen. Dann reicht vielleicht auch Tiki-Taka anzuhören an jedem Montag. Aber nein, es lohnt sich trotzdem hier und da immer noch einzuschalten. Und wenn es nur die Spiele von Real Madrid sind, das sagt der
Mann. Ich will mit einer positiven Story aufhören. Der FC Getafe hat 3:0 in Girona verloren. Das ist für alle Liebhaber des Fußballs, für alle Fußballfreunde ist es immer positiv, wenn Getafe verliert. Und vor allem hat sich José Bordalás beschwert nach dem Spiel, dass sein Getafe immer als schwarzes Schaf im spanischen Fußball
komisch
dargestellt wird. Seltsam, oder? Dass sie so die Bösen seien, auf die sich alles einschießt.
Puh, Digga.
Da hat er sich ein bisschen beschwert in der PK.
Da wäre ich echt vorsichtig an seiner Stelle.
Von daher, ja. Schönes 3:0 Girona.
Das ist ja eine ähnliche Selbstreflexion wie Luis Rubiales. Von wegen, die Idioten, lass die nicht reden. Naja, bla.
Ja.
Glückwunsch nochmal an Rogelito für den wahrscheinlichen Spieltagssieg. Monkey, Till und Ahmed auf den Plätzen 2 und 3 dahinter. Und ja, mal gucken, was sich noch alles ergibt hier beim Tippspiel. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hasta la próxima. Ciao, ciao.